Schön, wieder hier zu sein. Es sind echt einige mehr geworden, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ich weiß nicht, ob ihr alle Besucher seid oder ob die Gemeinde so gewachsen ist, aber es ist schön zu sehen. Nach dem, was wir gerade gehört haben, die Liebe ist wichtig, oder? Ja, so ein allgemeines Nicken. Gut. Und wir sollten immer mehr Liebe haben, oder? Die Liebe sollte in uns immer weiter wachsen. Sind wir uns da einig? Gut, dann ist alles gesagt. Kann ich gehen. Genau mit dem Thema möchte ich mich heute beschäftigen oder möchte ich, dass wir uns gemeinsam darüber beschäftigen und uns Gedanken darüber machen. Und zum Anfang bete ich. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein liebender Gott bist, ein Gott, der eine liebevolle Beziehung zu uns suchst. Und dass du uns ein Buch geschrieben hast, wo wir dich erkennen können, wo wir dich finden können. Ich bete, dass du die Zeit jetzt nutzt, dass wir dich sehen und mehr von dir verstehen. Dass du mich gebrauchst, dass du alle Gedanken in mir, die nicht von dir sind, dass du sie wegräumst und nur Platz lässt für dein Wort. Amen. Wir werden uns heute gemeinsam mit dem Philipperbrief beschäftigen, mit dem ersten Kapitel, die Verse 9 bis 11. Und um dort so ein bisschen reinzukommen und so ein Gefühl für diesen Brief und die Geschichte dort zu bekommen, gebe ich uns ein wenig Kontext. Die Gemeinde in Philippi ist eine Gemeinde, die gegründet wurde durch den Apostel Paulus. Ja, der gleiche Mann, der das Kapitel geschrieben hat, das wir eben gerade gehört haben. Und auf einer seiner Missionsreisen hat er diese Gemeinde gegründet. Es ist am Anfang eine sehr kleine Gemeinde gewesen. Es waren weniger als 10 Juden dort, wo er anfing zu predigen. Und dann kamen noch ein paar Römer dazu und noch Menschen, die gar nichts mit dem Glauben zu tun hatten. Und so wurde diese Gemeinde gegründet und entstand. Und Paulus war so ihr Glaubensvater. Und zwischen Paulus und dieser Gemeinde herrscht eine sehr innige, sehr liebevolle Beziehung. Und das sehen wir, wenn wir die Apostelgeschichte, wenn wir diesen Brief lesen und wenn wir schauen, was da so zwischen denen passiert, so wissen wir, dass diese Gemeinde in Philippi die einzige Gemeinde ist, von der wir lesen, dass sie Paulus regelmäßig mit Geld unterstützt hat, dass sie ihm gespendet haben. Und dafür war Paulus auch sehr dankbar. Ich fand das Video, was wir vorhin von Adrian gesehen haben, sehr cool, weil das beschreibt das Verhältnis so gut. Adrian als Missionar, der unterwegs ist und ihr als Gemeinde, die ihn unterstützt mit Spenden, mit Geldern. Und er schickt zum Dank eine Videobotschaft, wo er sich sehr herzlich dafür bedankt. Und zwischen Paulus und dieser Gemeinde in Philippi war das ganz ähnlich. Und das erste Kapitel dieses Buches ist sehr von diesem Dank durchtrieben, sehr von diesem Dank bestimmt, wo Paulus sich dafür bedankt, dass zwischen ihm und dieser Gemeinde ein sehr liebevolles Verhältnis herrscht. Aber es geht noch über Geld hinaus. Ja, als Paulus diesen Brief schreibt, ist er zurzeit in Rom im Gefängnis. Er wurde angeklagt, weil er das Evangelium verkündet. Und das hat diese Gemeinde in Philippi mitbekommen. Und die wissen, wie schlimm das ist, wenn man in Rom gefangen ist und was das für Konsequenzen haben kann, denn Philippi ist eine ehemalige römische Kolonie, also die Leute dort leben nach dem römischen Gesetz, sie kennen das römische Gesetz und sie kennen die Konsequenzen davon. Und deswegen machen sie sich Sorgen um ihn und schicken einen Mann zu Paulus, der ihn im Gefängnis unterstützen soll, einen Mann namens Epaphroditus. Dieser Mann wird krank und Paulus muss ihn leider zurückschicken. Und mit dem Zurückschicken von diesem Mann gibt er ihnen jetzt diesen Brief mit. Und in diesem Brief bedankt sich Paulus bei der Gemeinde in Philippi dafür, dass sie so für ihn da sind, dass sie so sich für ihn einsetzen, dass sie ihn so sehr lieben, dass sie ihm Geld schicken, dass sie ihm Leute schicken, um ihn zu unterstützen, dass zwischen dieser Gemeinde und Paulus ein sehr liebevolles Verhältnis herrscht. In den ersten 8 Versen holt Paulus auch richtig aus und schmiert den Leuten dort so richtig Honig um den Mund. Er dankt ihnen dafür, dass sie so fest am Glauben halten, dass sie noch immer Teil am Evangelium haben. Er dankt ihnen dafür, dass sie das Evangelium verkünden und er ist komplett davon überzeugt, dass Jesus das, was er in ihnen angefangen hat, auch zu Ende bringen wird. Ja, er spricht davon, dass er sie so sehr liebt, dass jetzt, wo er im Gefängnis ist, er jeden Tag für sie betet und Fürbitte für sie tut. Jeden Tag tut er das, was wir eben mit den Kindern hier gemacht haben, sie segnen. Ja, und er sehnt sich so sehr, zu ihnen zurückzukommen. Das schreibt er, dass er sich nichts sehnlicher wünscht, als sie wieder zu besuchen. Ja, also Paulus holt richtig aus und lobt sie so richtig für ihren Glauben und für ihre Liebe und wie innig diese Beziehung doch ist. Und all das tut er, indem er sein Gebet beschreibt. Er erzählt uns davon, worüber er betet. Die Verse 3 bis 8 sind ein Gebet, wo Paulus uns erklärt, was er betet. Interessant, weil das machen wir, glaube ich, so ganz selten, uns gegenseitig darüber erzählen, worüber man so betet. Ich meine, wir beten bestimmt oft füreinander und wir reden vielleicht auch häufig darüber, was wir so in der Bibel lesen, was für Gedanken uns beschäftigen, aber dass wir uns gemeinsam so darüber unterhalten, was so das persönliche Gebetsleben beschäftigt, findet irgendwie weniger statt, oder das Gefühl habe ich, Paulus macht das echt regelmäßig und so auch hier. Und dann kommt Vers 9 und ab Vers 9 ändert sich der Ton dieses Gebets zu einer Herausforderung. Und diese drei Verse, die jetzt kommen, die möchte ich gemeinsam mit euch einmal anschauen. Und ich lese vor, Philipper 1, die Verse 9 bis 11. Und um das bete ich, Paulus, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis zum Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. In diesen drei Versen geht das Gebet des Paulus weiter. Paulus erzählt noch immer, was er betet. Aber jetzt kommt eine Herausforderung. Er schwenkt über von, ich bin so dankbar und ich liebe euch so sehr und ich vermisse euch und Jesus wird euch noch reichlich segnen, zu einer Herausforderung. Im ersten Vers, in Vers 9, lesen wir, was Paulus betet. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Ja, Paulus sitzt im Gefängnis und er könnte sich um alles Mögliche Sorgen machen. Sein Kopf könnte voller Sorgen und Probleme sein. Und jetzt denkt er an diese Gemeinde in Philippi und wie wir in Versen 3 und 4 lesen, dass er dort jeden Tag für sie Fürbitte tut. Ja, so ist das Anliegen, was ihm da in den Kopf kommt, mehr Liebe. Diese Gemeinde, die doch eigentlich schon so von Liebe bestimmt ist, wo das Verhältnis zwischen dieser Gemeinde und Paulus schon so liebevoll ist, da denkt Paulus sich, und die brauchen noch mehr Liebe. Und ich finde, das ist ein erster Gedanke, den dürfen wir unbedingt für uns festhalten. Es gibt niemals so etwas wie genug Liebe. Wenn wir auf uns und auf diese Gemeinde schauen, auf das Miteinander, auf das, wie wir miteinander umgehen, mit unseren Nachbarn, vielleicht auch mit den Leuten, die wir kennen, die nicht in der Gemeinde sind, dann könnte man sich fragen, wie viel liebe ich schon genug, könnte ich noch mehr lieben? Und die Antwort darauf ist, wir können immer noch mehr lieben. Es gibt kein Genug, wenn es um Liebe geht. Zumindest ist das die Schlussfolgerung, die Paulus zieht und deswegen sagt er sich, ich werde jetzt dafür beten, dass in ihnen die Liebe wächst. Und Peter meinte am Eingang, dass hoffentlich jeder mit einem Gedanken, der einen verändert, nach Hause geht, mit einem Punkt, den jeder sich mitnimmt. Und ich habe gleich noch mehr Gedanken und noch mehr Punkte, aber das ist das, was mir am wichtigsten ist und wo ich mir denke, wenn jeder von uns das mit nach Hause nimmt, dann haben wir schon viel geschafft. Denn Paulus gibt hier keine 3-Punkte-Liste, wie wir mehr lieben können. Paulus gibt hier kein haltet euch an die Schrift oder dient eurem Nächsten mehr. Ja, sprecht euren Kindern oder euren Eltern mehr Komplimente zu oder seid freundlicher in dem, was ihr sagt. Paulus möchte mehr Liebe erreichen durch Gebet. Also wachsende Liebe kommt durch Gebet. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir uns unbedingt mitnehmen müssen. Beten wir dafür, dass die Liebe wächst. Paulus tut es. Und dann ist das meistens ein guter Hinweis, dass wir das auch tun sollten. Wenn er hier von der Liebe spricht, dann beschränkt er das nicht. Er sagt nicht die Liebe zu Gott oder die Liebe zu euren Geschwistern. Er nennt die Liebe erstmal ganz allgemein. Und dann spricht die Bibel meistens von 3 Ebenen. Unsere Liebe zu Gott, unsere Liebe zu unseren Geschwistern und unsere Liebe zu allen Menschen, die noch nicht in dieser Gemeinde sind. Zu allen Menschen, die da draußen sind. Und Paulus schränkt das nicht ein und sagt, dass es um die Liebe geht, die Liebe in der Gemeinde soll mehr und mehr werden, sondern die Liebe allgemein, in jedem Punkt, zu Gott, zu unseren Geschwistern und zu den Menschen dort draußen. Sie muss mehr werden. Und dafür können wir beten. Aber er wird noch konkreter. Ich lese den Vers 9 noch einmal vor. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme, in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Also er sagt nicht einfach nur, dass Liebe mehr werden soll, mehr und mehr überströmen soll, denn Liebe ist nicht nur irgendein Gefühl, eine Emotion, eine Herzenshaltung. Ja, wir haben eben dieses Kapitel aus Korinther gehört und dass es doch viel um Haltung und um Einstellung geht, wie ich denke und wie ich reagiere. Doch hier wird Paulus sehr konkret, wie sich das auswirkt, wie sich das zeigt in unserem Leben, wie sich das zeigt in unserem Alltag. Und zwar soll sie überströmen in Erkenntnis und Urteilsvermögen. 2 Eigenschaften nennt er und sagt, die sind wichtig, die müssen wachsen und dann wird die Liebe ganz praktisch mehr. Wenn Paulus von Erkenntnis spricht, dann benutzt er im Griechischen ein Wort, Epignosis, und dann wissen wir, wovon er spricht. Und zwar Erkenntnis von Gott. Es geht nicht darum, mehr Wissen anzueignen, mehr zu lernen, die Bibel mehr auswendig zu lernen oder mehr Erfahrungen zu sammeln, so mit Gott unterwegs zu sein und nur Erfahrungen zu sammeln, sondern es geht darum, Gottes Charakter kennenzulernen. Wenn Paulus dieses Wort Erkenntnis benutzt, dann bezieht er das im Neuen Testament immer darauf, Gott kennenzulernen. Und zwar nicht einfach nur im Denken, sondern ganzheitlich, mit unserem ganzen Wesen. Also wir müssen Sachen lernen und wir müssen Sachen erfahren und das zusammenbringen. Das meint Paulus, wenn er dafür betet, dass die Erkenntnis wächst. Dass wir als ganzer Mensch mit unserem ganzen Wesen Gott und seinen Charakter kennenlernen. Nicht irgendwelche Gebote und Gesetze, nicht nur die Schrift auswendig lernen, sondern den Autor hinter der Schrift kennenlernen, Gott kennenlernen. Und der zweite Punkt, der ihm wichtig ist, ist Urteilsvermögen. Urteilsvermögen muss wachsen, damit Liebe wachsen kann. Um welches Urteilsvermögen geht es hier? Geht es hier darum, urteilen zu können, ob das, was andere tun, Gott gefällig oder nicht ist? Ob das, was wir als Gemeinde machen, gerade richtig ist? Ob wir als Gemeinde auf dem richtigen Weg sind? Oder worum geht es hier? Nun, dieses Wort Urteilsvermögen oder das, was Paulus eigentlich benutzt, das kennen wir auch heute noch. Und zwar benutzen wir heute das Wort, was Paulus im Griechischen dort benutzt, als Ästhetik. Paulus benutzt das griechische Wort Ästhesis und das kennen wir als Ästhetik. Und Ästhetik ist etwas, das schön im Auge des Betrachters ist. Ja, etwas ist ästhetisch, wenn es schön im Auge des Betrachters ist. Ja, Kunst kann ästhetisch sein. Und der Betrachter in diesem Fall ist Gott. Wenn Paulus sagt, Liebe wächst, wenn Urteilsvermögen wächst, dann heißt das, Liebe wächst, wenn wir uns im Auge Gottes schön verhalten oder richtig verhalten. In einem Bibelkommentar wird dieses Wort übersetzt mit taktvoll, also sich in einer Situation angemessen verhalten. Urteilsvermögen ist die Fähigkeit, entscheiden zu können, was Gott gefällt und was nicht. Und das bezogen auf mein Handeln. Kann ich mich in einer Situation Gott angemessen verhalten? Kann ich mich in einer Situation so verhalten, dass Gott das schön oder ästhetisch findet? Das sind die zwei Punkte, die Paulus wichtig sind. Knistert mein Headset? Die zwei Punkte sind Paulus wichtig. Wir müssen Gottes Charakter kennenlernen und wir müssen lernen zu entscheiden, ob unser Handeln, unser Reden und Denken in Gottes Augen Schönes. Und dann wird die Liebe wachsen. Wie erfüllt sich ein Gebet? Kann ich ein Gebet erfüllen? Gott kann ein Gebet erfüllen, oder? Gott kann uns dafür gebrauchen, er kann uns dazu benutzen, ganz klar, das steht außer Frage. Aber die einzige Person, die ein Gebet erhören kann, ist Gott. Wenn Paulus hier sagt, ich bete dafür, dass die Liebe mehr und mehr wird bei euch, dann geht er davon aus, dann setzt er voraus, dass das etwas ist, was von Gott kommt. Erkenntnis und Urteilsvermögen bekommen wir nicht, indem wir uns das antrainieren oder erlernen. Das bekommen wir, indem Gott das in uns immer mehr schenkt. Das ist eine Veränderung in uns, die von Gott ausgeht. Und hier geht es um einen Prozess, das ist nichts, was jetzt irgendwie fertig ist, was nach der Predigt fertig ist, was nach heute Abend fertig ist, womit ihr fertig seid, wenn ihr den Text gelesen und verstanden habt. Das ist ein Prozess, der anfängt und irgendwann endet. Und wann der endet, das sehen wir gleich noch, das sagt Paulus auch in den nächsten Versen. Aber ein Prozess, der immer mehr und mehr und mehr uns verändern muss, wo Erkenntnis und Urteilsvermögen in uns mehr und mehr wird, indem wir dafür beten. Wird Gott uns das geben? Paulus hat gar keinen Zweifel daran, dass Gott das tut. Paulus ist voller Vertrauen darauf, dass Gott dieses Gebet erhören wird. Denn er redet ja weiter in Vers 10. Damit, also jetzt kommt die Folge davon, die Konsequenz, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis zum Tag des Christus. Paulus sagt, ich bete dafür, dass die Liebe mehr wird, damit ihr dann prüfen könnt, worauf es ankommt, damit wir dann vor Gott ohne Anstoß sind bis zum Tag des Christus. Hier kriegen wir schon die Antwort, wann dieser Prozess abgeschlossen ist. Das ist nichts, was wir erreichen, wenn wir uns richtig fleißig hinsetzen und viel die Bibel studieren, dann bin ich nächste Woche damit fertig. Damit bin ich fertig am Tag des Christus. Also wenn Jesus wiederkommt und diese Erde erlöst, dann sind wir damit fertig. Und bis dahin dauert dieser Prozess. Bis dahin werden wir immer mehr und mehr von Gott verändert. Als Antwort auf dieses Gebet. Aber unsere Antwort auf dieses Gebet ist, dass wir dann herausgefordert sind zu prüfen. Paulus sagt hier aber nicht, damit ihr noch besser oder damit ihr noch mehr prüfen könnt. Paulus sagt, damit ihr prüfen könnt. Die Voraussetzung, dass wir überhaupt prüfen können, ist, dass Gott dieses Gebet beantwortet. Dass Gott in uns arbeitet, dass Gott uns verändert. Paulus hat gar keinen Zweifel daran, dass Gott das tut. Er setzt das komplett voraus. Wenn wir dafür beten, dass in uns die Liebe wächst, dann wird Gott antworten. Dann wird Gott uns verändern. Was sollen wir prüfen? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Oder wie andere Übersetzungen sagen, was das Bessere ist. Was ist denn das Bessere? Oder wer bestimmt, was das Bessere ist? Ein Handeln, das Gott wohlgefällig ist, wie wir das in Vers 9 gelesen haben, ein Handeln, das in Gottes Augen schön ist. Galater 5, die Verse 22 und 23. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind jetzt 9 Eigenschaften. Und man könnte jetzt denken, die beschreiben einen schönen Charakter. Aber das ist so nicht, denn wenn wir diesen Satz zu Ende lesen, dann steht da, gegen ein solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Diese 9 Eigenschaften von Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, die beschreiben keinen schönen Charakter oder tolle Eigenschaften, sondern die beschreiben ein Verhalten. Ein Verhalten, gegen das es kein Gesetz mehr gibt. Wenn dein Verhalten durch diese Eigenschaften bestimmt und definiert ist, gibt es kein Gesetz mehr, das dich verurteilen kann vor Gott. Dann gibt es kein Gesetz mehr, das du zusätzlich erfüllen müsstest. Wenn diese 9 Eigenschaften dein Verhalten voll bestimmen, dann hast du jedes Gesetz eingehalten vor Gott. Also hier sehen wir einen guten Schlüssel dafür, was ein Verhalten ist, das Gott gefällt. Ein Gott wohlgefälliges Verhalten, ein in Gottes Augen schönes Verhalten ist. Ja, Galater 5, 22 und 23. Hier haben wir diesen Schlüssel dafür. Und als Antwort auf dieses Gebet müssen wir dann unser Verhalten prüfen. Ist das, was ich tue, das, was ich sage, so wie ich über andere denke, ist das bestimmt von Liebe, Freude, Frieden, Geduld und Freundlichkeit, von Güte und Treue, von Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung? Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es unsere Aufgabe, das zu ändern. Denn wir sollen nicht nur prüfen, damit wir das erkennen und dann sagen, oh ja, ich bin so schlecht vor Gott. Wir sollen prüfen, damit wir dann am Tag des Christus ohne Anstoß sind. Damit wir, wenn Jesus wiederkommt, wir immer mehr und mehr dem Anspruch entsprechen, den er uns gibt. Wie gesagt, das ist nichts, womit wir morgen fertig sind. Die Anforderung ist nicht, okay, jetzt setzt euch hin, überprüft all euer Tun und dann sollt ihr am besten danach perfekt und rein sein. Es ist ein Prozess, den ihr erst abschließt, wenn Jesus wiederkommt. Aber es ist trotzdem ein Prozess, der unser Handeln, der unser Verhalten, unser Tun beeinflussen muss. Dieses Wort lauter in Vers 10 beschreibt eine Sichtprüfung. Früher, zu der Zeit, als Paulus das geschrieben hat, da gab es viele Töpfer. Und die haben aus Ton so Tonschalen gemacht oder andere Vasen und was nicht alles. Und eine Vase oder eine Tonschale, die war besonders viel wert, wenn sie rein und heile und ohne Makel war. Aber das war ja nicht immer der Fall. Manchmal gab es einen Fehler, irgendwo einen kleinen Riss oder wo eine kleine Delle war. Und das hätte dann den Wert dieser Vase oder Tonschale gemindert. Dann wäre dieser Topf nicht so viel wert, weil der hat ja einen Fehler, einen Riss, einen Makel. Und um das zu verstecken, haben die dann Wachs genommen und das in diesen Riss gesteckt und dann das Wachs übermalt. Und dann sah das so aus, als ob das perfekt wäre. Und dann konnte man es wieder teurer verkaufen. Bis zu dem Moment, wo der Käufer diese Schale dann ins Licht gehalten hat. Und das Licht an der Stelle, wo Wachs ist, durchgeschieden ist. Und das funktioniert halt bei normalem Ton nicht. Und dann wusste der Käufer, dass diese Schale nicht rein ist. Und so spricht Paulus hier davon, wir sollen lauter sein. Also wir sollen unser Leben gegen das Licht halten. Und da, wo das Licht durchscheint, da müssen wir korrigieren. Da sind noch Fehler und Makel in unserem Verhalten. Und die müssen wir ausmerzen, Stück für Stück und Schritt für Schritt, bis Jesus irgendwann wiederkommt. Das ist unsere Antwort auf dieses Gebet. Also wachsende Liebe kommt durch Gebet und wachsende Liebe will gelebt werden. Aber wir sind ja in diesem Prozess nicht auf uns alleine gestellt. Wie gesagt, es ist ja Gott, der uns die Fähigkeit schenkt. Gott, der uns dazu befähigt. Und auch das sehen wir und lesen wir hier zum Beispiel in Vers 11, wo Paulus dann weitergeht und sagt, wir sind erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Ja, und wenn wir uns erinnern an den Vers, den ich eben gelesen habe, Galater 5, 22, dort ist genau diese Frucht. Ja, Paulus sagt, aus Gerechtigkeit, ja, Frucht der Gerechtigkeit heißt nicht, durch diese Frucht entsteht Gerechtigkeit, durch unser Handeln kommt Gerechtigkeit. So funktionieren ja Früchte nicht. Ja, es ist ja nicht, dass durch den Apfel der Baum zu einem Apfelbaum wird. Es ist erst ein Apfelbaum und der bringt einen Apfel hervor. Ich kann nicht einen Apfel nehmen, zu irgendeinem toten Baum gehen, diesen Apfel an diesen Baum kleben und dann sagen, jetzt bist du ein Apfelbaum. Es funktioniert nicht. Es muss ein Apfelbaum sein und der bringt dann Äpfel hervor. Und so heißt es, wenn es hier sagt, Früchte der Gerechtigkeit, dann müssen wir gerecht sein und dann kommen Früchte ganz automatisch. Die kommen nicht durch uns erzwungen, sondern durch Jesus Christus, ja, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, durch Jesus Christus gewirkt. Wir sind komplett passiv in dieser Situation. Wir tun nichts. Wir lassen uns erfüllen. Jesus Christus ist es, der handelt, der uns erfüllt mit dieser Frucht. Die Frucht, die ich in Galater 5, 22 gelesen habe. Diese Eigenschaften, wo Jesus uns verändert, unser Herz verändert, unseren Charakter verändert, unser Denken verändert, als Prozess, Stück für Stück. Er befähigt uns dazu, dann unser Leben gegen das Licht zu halten und zu schauen, wo es unrein ist. Wer ist denn gerecht? Ich habe eben gesagt, diese Früchte kommen, weil wir gerecht sind. Wir müssen erst gerecht sein und dann kommt diese Frucht. Wer ist gerecht? In Römer Kapitel 5, Vers 1 steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist eine ganz kurze und ganz einfache Erklärung. Gerecht ist jeder, der glaubt. Woran glaubt? Der daran glaubt, dass Jesus Christus als Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist, um für deine Schuld am Kreuz zu sterben. Und wenn du glaubst, dass in deinem Leben Schuld ist und dass du diese Vergebung am Kreuz brauchst und dann Jesus dein Leben hingibst, wenn du das glaubst, dann bist du aufgrund dieses Glaubens gerecht gesprochen. Nicht, weil du besonders gut bist, weil du besonders viele tolle Dinge tust, sondern weil du das glaubst. Dann bist du gerecht. Also erst der Glaube. Dadurch sind wir gerecht. Und aus der Gerechtigkeit wächst ganz automatisch die Frucht. Und diese Frucht befähigt uns dann, unser Leben zu prüfen. Also, wir müssen beten dafür, dass Liebe wächst. Und als Antwort auf das Gebet uns prüfen, in dem Vertrauen darauf, dass Jesus uns verändert. Und das kündigt Paulus in dem gleichen Brief, im Philipperbrief auch schon an. Ja, wir sind hier ja in den Versen 9 bis 11 und in den Versen 5 und 6 kündigt er genau das an. Ich, also Paulus, bin überzeugt, dass der, der etwas Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Paulus sagt, Jesus hat in euch etwas angefangen. Das war der Moment der Bekehrung. Und seit dem Tag verändert er euch und er sagt, und ich bin überzeugt, dass Jesus Christus das auch zum Abschluss bringen wird. Nicht wir durch unsere Anstrengung, sondern Jesus wird das zum Abschluss bringen. Wenn du dich dafür entschieden hast, an Gott zu glauben, dann bist du dadurch gerecht gesprochen. Und dann fängt Jesus an, in deinem Herzen zu wirken und zu arbeiten. Die Frage ist, antworten wir darauf mit der Prüfung von unserem Leben? Warum sollten wir das Ganze tun? Warum brauchen wir wachsende Liebe? Warum brauchen wir mehr Gerechtigkeit oder mehr besseres Handeln? Warum brauchen wir ein gottgefälliges, in Gottes Augen schönes Handeln? Warum ist das wichtig? Ja, die Antwort darauf, und damit schließe ich, gibt uns Paulus am Ende von Vers 11. Wir sind erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wurden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Das ist mein letzter Punkt. Wachsende Liebe verherrlicht Gott. Und das ist das eine große und einzige Ziel, was wir haben und was wir brauchen. In Jesaja Kapitel 43, Vers 7 sagt der Prophet, oder sagt Gott durch den Propheten, denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt. Ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Hier spricht Gott über sein Volk. Und wenn wir glauben, dann sind wir Teil dieses Volkes. Dann spricht Gott das über uns, über dich aus. Und er sagt, ich habe sie alle zu meiner Ehre geschaffen. Das ist der einzige Grund, warum wir hier sind. Das Ziel unseres Sein ist, Gott zu verherrlichen, Gott zu verehren. Und Paulus sagt uns hier, wie wir Gott verehren können. Indem die Liebe wächst und wir dann unser Leben prüfen. Das dient zur Ehre und zum Lob Gottes. Und das sollte uns Motivation genug sein. Das sind meine drei Gedanken, die ich mir hoffe oder wünsche, dass sie uns verändern. Lasst uns für wachsende Liebe beten. Lasst uns darauf antworten, indem wir unser Leben prüfen. Und das tun wir, weil wir Gott ehren möchten. Ich bete zum Abschluss. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns verändern möchtest, dass du es bist, der in uns Veränderung schafft, der unsere Herzen immer weiter bewegt und uns nicht stehen lässt, der Stillstand nicht akzeptiert, sondern immer weiter wachsen möchte mit uns. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns alles schenkst, was wir brauchen, dass du uns Erkenntnis von dir schenkst und dass du uns die Fähigkeit schenkst, unser Leben zu prüfen. Aber Herr, ich bete, dass du uns dann nicht faul darauf rumsetzen lässt, sondern dass du uns aufzeigst, wo in unserem Leben wir noch Dinge ändern müssen. Herr, schenk uns die Motivation und den Blick auf unser Leben, um uns zu prüfen. Nicht, damit wir dadurch gerecht werden. Du hast uns schon längst gerecht gesprochen, obwohl wir diesem Anspruch nicht genügen. Ja, und dafür danke ich dir für diese Gnade. Ja, aber wir möchten dich loben und ehren mit dem, wie wir leben, mit dem, was wir sagen, mit der Art, wie wir sind, möchten wir dich verehren. Hilf uns dabei, Vater. Und wenn ich etwas gesagt habe, was nicht in deinem Willen steht, so räume es weg. Ja, und verändere du unsere Herzen durch dein Wort. Amen.